Herzlich willkommen zum Superjachtforum-Podcast rund um große Yachten mit Beiträgen zu Recht, Steuern, Wirtschaft sowie zur Aufgabe und Herausforderung deren anwaltlicher Begleitung. In der Startausgabe soll die Rolle des Anwalts generell und insbesondere in seiner beratenden und begleitenden Funktion im Yachtrecht im Mittelpunkt stehen. Das Thema ist mir deswegen ein besonderes Bedürfnis, weil ich wenige Branchen kenne, in denen derart hohe Werte in so komplexem rechtlich, steuerlich und administrativ, vor allem meist internationalen Umfeld, mit oft so wenig rechtlicher Sensibilität und Compliance gehandhabt werden. Letztlich ist ein Geschäft nur so gut, wie es rechtssicher geschlossen werden kann und nicht wie ungestört es von juristischer Einflussnahme und Compliance ist. Sprechen wir in einem ersten Themenkreis doch einmal über die anwaltliche Unabhängigkeit, seine Aufgabe, Verantwortung und auch Haftung. Absolut unabhängig ist wohl niemand. Dennoch ist die innere Haltung der Unabhängigkeit die Voraussetzung für eine professionelle Anwaltstätigkeit. Unbeeinflusste anwaltliche Interessenwahrung ist in einem Rechtsstaat unabdingbar. Optimale Unterstützung und Interessenwahrung bedeuten, dass der Anwalt sein Mandat vorbehaltlos, einzig und alleine im Interesse des Klienten führt und führen kann. Der Zugang zum Recht ist meines Erachtens dann nicht gewährleistet, wenn der Anwalt das Mandat mit regelrecht angezogener Handbremse führt, weil er auf die Interessen anderer Rücksicht nehmen muss oder darauf schielt, von den anderen sich in irgendeiner Form etwas zu erhoffen oder auf andere Rücksicht nehmen muss. Um es hier ganz deutlich zu betonen: unbeeinflusste Interessenwahrung ist und muss einseitige Interessenwahrung sein. Die Interessen des Klienten und deren Vertretung ist die einzige Richtschnur des Anwalts. Der Anwalt kann seine Interessenwahrungspflicht zugunsten des Klienten nicht vorbehaltlos erfüllen, wenn ihm gleichzeitig abweichende Loyalitätspflichten abverlangt werden. Ich weiß, gerade aus der Yachtbranche, dass durch unterschiedlichste Vernetzungen und Bekanntschaften hier sehr schnell Loyalitätserwartungen im Raum stehen, die mit dieser unabhängigen und unbeeinflussten Interessenswahrung des Anwaltes nicht vereinbar sind. Sehr schnell wird der Anwalt dann als jemand hingestellt, der nun plötzlich Gegenpositionen bezieht, weil man nicht versteht oder verstehen will, dass er nur einem dienen kann. Dazu kommt auch, dass der Anwalt der Interessensvertreter seines Klienten ist, nicht sein Richter oder sein Moralapostel. Der Anwalt muss parteiisch sein, der Richter zum Beispiel darf dies nicht. Diese Unparteilichkeit gilt auch dann, wenn die Interessenswahrung verlangt, dass unsichere Rechtspositionen oder Auffassungen vertreten und diskutiert werden, die möglicherweise im Widerspruch zu herrschender Lehre und Praxis oder auch Gesetzgebung stehen. Wenn Anwälte nämlich nur noch gefestigte Rechtspositionen vertreten dürften, wäre dem Rechtssuchenden die Möglichkeit genommen, einen unsicheren, aber doch durchaus denkbaren Anspruch mit anwaltlicher Hilfe geltend zu machen und vielleicht sogar durchzusetzen. Nur wer unabhängig ist, lässt sich nicht beeinflussen. Um die unbeeinflusste Interessenswahrung zu gewährleisten, müssen deshalb alle Abhängigkeiten und Bindungen ausgeschlossen sein, welche die Führung eines konkreten Mandats im alleinigen Interesse des Klienten beeinträchtigen. Im Umkehrschluss kann es aber auch sein, dass Einflüsse auf den Anwalt, die im ausdrücklichen Interesse des Klienten liegen, durchaus auch eine Interessenswahrung erleichtern und den Zugang zum Recht fördern können. Jede mandatsstörende Abhängigkeit ist begriffsnotwendig bereits ein Interessenskonflikt. Der Anwalt ist immer dann in Konflikt, wenn er im Zweifel ist, ob er den Interessen seines Klienten oder den Interessen eines Dritten, von dem er glaubt, in irgendeiner Form abhängig zu sein, den Vorzug gibt. Unter dem Gesichtspunkt der unbeeinflussten Interessenswahrung bleibt es belanglos, ob, wie sehr und von wem der Anwalt abhängig ist, solange er das Verbot von Interessenskonflikten beachtet. Zahlreiche Rechtsordnungen verlangen von ihren Anwälten Unabhängigkeit, ohne diese näher zu konkretisieren und zu umschreiben. Insofern ist es ganz wichtig und interessant, dass wir uns im nächsten Themenkapitel einmal mit der Frage der Unabhängigkeit näher beschäftigen. Wovon soll der Anwalt also unabhängig sein? Zunächst einmal, auch wenn er oft als Organ der Rechtspflege bezeichnet wird, vom Staat. Der Ursprung anwaltlicher Unabhängigkeit liegt im Bedürfnis, den Rechtssuchenden vor jeglicher Staatswillkür zu schützen. Wer Rat und Hilfe gegen Übergriffe des Staates sucht, soll gerade nicht befürchten müssen, dass sein Anwalt bei der Mandatsführung staatlicher Beeinflussung ausgesetzt ist oder Rücksicht auf Staat oder irgendwelche Behörden nimmt oder nehmen muss. Nichts darf den Anwalt daran hindern, mit aller Härte und engagiert den Standpunkt seines Klienten auch und gerade gegen den Staat durchzusetzen. Sobald der Anwalt bei seiner Tätigkeit auf staatliche Interessen Rücksicht nimmt, gerät er in den Widerspruch zur rechtsstaatlich notwendigen unbeeinflussten Interessenwahrung ausschließlich zugunsten des Klienten. Verbreitet ist manchmal auch die Vorstellung, der Anwalt müsse dem Recht zum Durchbruch verhelfen. Er dürfe deswegen nur berechtigte Ansprüche vertreten und nicht bewusst Unrecht fördern. Abgesehen davon, dass es das objektiv richtige Recht nicht gibt, widerspricht eine solche Auffassung der Pflicht, das vereinbarte Mandat unbeeinflusst und ausschließlich im Interesse des Klienten zu wahren. Um es also nochmals ganz deutlich zu betonen, der Anwalt hat mit seinem Mandat die Pflicht und die Aufgabe, den Interessen des Klienten zum Durchbruch zu verhelfen und nicht einem wie auch immer verstandenen objektiven Recht. Er ist insofern durchaus auch Kontrahent bestehender herrschender Meinungen. Eine spannende Frage ist, inwieweit der Anwalt auch unabhängig von seinem Klienten agieren können muss. Der Klient beauftragt den Anwalt mit der Wahrung seiner Interessen. Soweit klar. Mit der Umschreibung seiner Mandatsziele und mit seinen Instruktionen nimmt er notwendigerweise Einfluss auf die Mandatsführung. In diesem Sinne sind natürlich Anwälte immer beeinflusst und damit in Bezug auf den Klienten und das Mandat abhängig. Spannende Frage ist daher, ob es auch in Bezug auf die Einflussnahme des Klienten und die Interessenswahrungspflicht in diesem Zusammenhang Grenzen gibt. Eine ausführliche Besprechung der Ziele und Rahmenbedingungen eines Mandates sowie der Möglichkeiten und des Aktionsrahmens des Anwaltes sind unabdingbar. Dabei sollte der Anwalt sehr gut die subjektiven Interessen und Erwartungen des Klienten herausfiltern. Dies ist für ihn schließlich die Richtschnur. Sollte sich dabei herausstellen, dass der Klient Fehlvorstellungen des Möglichen und Machbaren unterliegt oder sogar Zielsetzungen mit rechtswidrigem Inhalt verlangt, dann ist es Aufgabe des Anwaltes zu versuchen, den Klienten von einem entsprechend anderen Weg zu überzeugen. Beharrt der Klient auf einer Vorgehensweise oder auf einer Zielsetzung, die der Anwalt guten Gewissens und in eigener Verantwortung nicht erfüllen kann, so besteht für ihn nur die einzige Möglichkeit in der Nichtannahme des Mandates oder für den Fall, dass er dies schon angenommen hat, in dessen Niederlegung. Insoweit spielt die eigene Wertvorstellung der Mandatsführung des Anwaltes auch eine ganz gravierende Rolle. Selbst wenn das Mandat nicht sich in rechtswidrigem Raum bewegt, der Anwalt es aber für sich nicht guten Gewissens übernehmen kann, sollte er selbstverständlich es auch ablehnen bzw. niederlegen. Aus meiner langjährigen Praxis weiß ich daher auch, dass es keinerlei Kompromiss dazwischen gibt. Entweder man führt ein Mandat mit Überzeugung und vollem Engagement oder man lässt schlicht und ergreifend die Finger weg. Alles andere führt zum Konflikt und vor allem auch zum Streit mit dem Klienten. Die innere Unabhängigkeit des Anwaltes steht mit einem hohen ethischen Maßstab, den der Anwalt vor allem auch nach seinen persönlichen Wertvorstellungen definieren darf und muss in entsprechendem Zusammenhang. Der Anwalt soll, auch wenn er gewissen Weisungen des Klienten unterliegt, dessen Wünsche gerade nicht unbekümmert und blindlings befolgen. Vom Anwalt darf und muss vielmehr erwartet werden, dass er seine gedankliche Distanz, seine Eigenständigkeit und Souveränität gegenüber dem Klienten bewahrt. Er soll sich nicht für alles hergeben und einfach solche Lösungen vorschlagen, die der Klient am liebsten hört. Sie hören gerne, wenn der Anwalt ihre Position und Werthaltung einfach abnickt, ihr vielmehr sogar beipflichtet. Selbst wenn dieser nicht der Überzeugung des Klienten ist. Der Wert eines Anwaltes bemisst sich nur zum Teil in seinem Fachwissen. Der viel größere Wert besteht darin, dass der Anwalt eben aus der kritischen Distanz heraus in Verbindung mit Erfahrung, Fachwissen und der Fähigkeit einer persönlichen, schonungslos offenen Beurteilung und Meinungsbildung durchaus im wohlverstandenen Klienteninteresse in der Lage ist, die Situation des Klienten richtig einzuschätzen und ihm auch ungeschönt und ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. Dahingehend möglicherweise auch Positionen des Klienten zurechtrückt bzw. korrigiert. Gerade beim Wirtschaftsanwalt geht es hinsichtlich der Mandatsziele in der Regel um wirtschaftliche Resultate. Es geht um Geld und es geht um entsprechende Strategien und Positionen. Hier den Überblick zu behalten, die Situation sorgfältig und schonungslos zu analysieren und dem Klienten eine eigenständige strategische und taktische Vorgehensweise vorzuschlagen, vielleicht sogar gegen dessen Meinung, ist der Wert eines Anwaltes. Der Klient, der das zu schätzen weiß, ist damit besser beraten als mit einer einfachen Umsetzung seiner möglicherweise wenig richtigen Vorstellungen. Um es nochmal deutlich zu betonen, reine Fachkompetenz ist auch anderswo erhältlich. Das, was einen wirklich guten Anwalt ausmacht, ist die Fähigkeit, über die Fachkompetenz hinaus den Klienten zu führen, ihm Sparringspartner zu sein, ihn auch zu korrigieren, ihn zu begrenzen, ihn anzuleiten, ihn auch kritisch zu begleiten und ihm durchaus auch die Grenzen aufzuzeigen. Notfalls durch Ablehnung und Niederlegung des Mandates. Im Ergebnis sind gedankliche Unabhängigkeit, kritische Beurteilung und die Persönlichkeit eines Anwaltes unabdingbar miteinander verbunden. Der anwaltliche Rat als Summe komplexer Parameter und deren Beurteilung und Einschätzung ist auch insofern nicht austauschbar. Und im Übrigen, um in der digitalen Welt zu sprechen, durch keinen Algorithmus ersetzbar. Gerade ein Anwalt, der den Klienten zu gelegentlichem Widerstand und zähem Ringen um die richtigen Ziele und das richtige Vorgehen herausfordert, ist von großer Bedeutung und von großem Wert. In einem dritten Gedankenkapitel kommen wir damit zur Unabhängigkeit von Dritten. Wenn der Anwalt, mit Einschränkungen natürlich wie dargestellt, lediglich den Interessen seines Klienten verpflichtet ist, ergibt sich im Umkehrschluss automatisch die völlige Unabhängigkeit von den Interessen Dritter. Und wenn ich von Dritten spreche, dann meine ich jeden, der außerhalb des Klienten und seinen Interessen steht. Seien dies hier vor allem im Bereich des Yachtrechts, Werften, Händler, Broker, Banken, Versicherungen, wer auch immer, gilt als Dritter und damit als sogenannter Rechtsgegner. Dass der Anwalt von diesen nicht beeinflusst werden darf und auch auf diese nicht Rücksicht zu nehmen braucht und darf, bedarf nach den bisherigen Ausführungen keiner weiteren Begründung. Abhängigkeiten und Beeinflussungen von solchen Rechtsgegnern sind klassische Konfliktsituationen. In der Praxis sind diese Konfliktsituationen nicht einfach zu lösen, denn gerade wiederum in der Yachtbranche kennt man eine Fülle von Werften, Broker, Händler, Versicherungen, Banken, mit denen man sonst auch in irgendeiner Form oder Stakeholder-Beziehung verbunden ist. Hier sollte man die Rollen und Interessenswege ganz deutlich von Anfang an klarstellen. Oder sollte man wirklich in großem Interessenskonflikt sein, ein solches Mandat nicht annehmen und führen. Dabei steht es jedem Rechtsgegner frei, ob er nunmehr eine entsprechende Interessensvertretung als Konflikt für sich und als Problem ansieht oder als konstruktiven Beitrag zu einer besseren Gesamtlösung aller Seiten. Damit sind wir aber auch bei dem anwaltlichen Gebot, einen Konflikt nicht um jeden Preis lösen oder einem Kompromiss zuführen zu müssen und zu wollen. Ratio und Emotio sind gerade in emotionalen Branchen wie der Yachtbranche an der Tagesordnung. Wer Positionen oder Interessen vertritt, die nicht von allen involvierten Stakeholdern als harmonischer Kreis empfunden werden, sind Anfeindungen an der Tagesordnung. Anfeindungen schon deswegen, weil man nun auf einer entsprechenden Seite bestimmte Interessen vertritt und damit nun auch gegen den Rechtsgegner agieren muss. Manche verstehen diese Situation und die Tatsache, dass man schlicht seinen Job gut macht. Andere wiederum verstehen diese Rolle als wahren Affront und als Dealverhinderung. Ich kann hier nur ganz dringend raten, das Kalkül zu bewahren und vor allem im Interesse des Klienten die Grenzen für eine Kompromissbereitschaft klar und früh für sich zu definieren und zu ziehen. Nicht um jeden Preis versuchen, faule Kompromisse einzugehen, nur um möglichst bei allen involvierten Stakeholdern, auch den Rechtsgegnern, Liebkind zu sein. Ich war schon oft in der Situation, auch einem freundschaftlich verbundenen, nunmehrigen Rechtsgegner in einer geschäftlichen Rolle sehr deutlich die Grenzen aufzuzeigen und zum Teil sogar auf den berühmten Fuß zu treten. Das ist im Rahmen des Mandats und seiner Aufgabe einfach geschuldet und ist nicht zu vermeiden. Natürlich wird jeder Anwalt daran interessiert sein, in eine Situation einzusteigen, bei der er die Rolle des Moderators oder Mediators zu einer einvernehmlichen Lösung möglich ist. Ich als internationaler Wirtschaftsanwalt und schwerpunktmäßig im Yachtrecht tätig, habe selten gerichtliche Verfahren. Meist ist die Tätigkeit außergerichtlich. Es geht um Verhandlungen, es geht um wirtschaftliche Interessen, es geht um Positionen und letztlich auch um die Durchsetzung dieser Positionen so weit wie möglich. Welcher Modus der Vorgehensweise dann angesagt ist, bestimmen letztlich die Parteien und das Ping-Pong des Zusammenfindens und des Prozesses, der sich hier entwickelt. Wenn diese einvernehmliche Moderation nicht möglich ist, bleibt dem Wirtschaftsanwalt eigentlich nur eine Rolle, die ich ganz prägnant und deutlich als die des intellektuellen Gladiators bezeichnen möchte. Der beauftragende Mandant schickt einen in eine Arena, in der es gilt, auszuteilen und einzustecken, zu kämpfen, Positionen durchzusetzen und natürlich das Ziel des Sieges am Ende im Auge zu haben. Dafür werden wir engagiert, dafür werden wir als Anwälte bezahlt und dies ist letztlich die Rolle und Aufgabe, die wir im Interesse des Mandanten wahrzunehmen haben. Er schickt uns für sich und seine Interessen in den Ring, in die Arena. Psychologisch sind die Konflikte für den Anwalt nicht immer ganz einfach. Vor allem dann nicht, wenn seine Rolle und Aufgabe von Interessensgegnern als persönliche Beleidigung und Bekämpfen empfunden wird und sie deswegen beginnen, den Anwalt anzufeinden, ohne zu verstehen, dass er hier letztlich einen Job, einen Auftrag erledigt und dies nichts mit seiner persönlichen, privaten Meinung und Einstellung zu tun haben muss. Gerade im Yachtbereich wird der Anwalt sehr schnell als Affront gesehen, der sich in einen ach so schönen und schon zur Zeichnung reifen Deal einmischt. Man hatte ja den Kunden schon in der Tasche. Was hat der Anwalt nun plötzlich hier zu suchen? Noch dazu einer, der nicht als weichgespült bekannt ist und der Verträge und Vorgehensweisen in Frage stellt. Wie bereits betont, man muss sich der Interessenlage als Anwalt vorher bewusst sein und gegebenenfalls dann diese Konfliktsituationen durchstehen oder aber auch ein Mandat niederlegen. In keinem Fall kann man mehreren Herren gleichzeitig dienen. Anwaltliche Dienstleistung ist eine Profession im Interesse des Klienten. Hier geht es gerade nicht um persönliche Beziehungen zur Gegenseite, sondern um reine Sachinteressen und deren Durchsetzung. Ich habe einen freien Beruf ergriffen, weil es mir wichtig ist, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu denken und zu handeln. Ich möchte ein Mandat so führen und ausführen, wie ich es nach meinen Grundwerten, nach meinem Fachwissen gepaart mit 30-jähriger Erfahrung verantworten kann. Ungeachtet der vereinbarten Rahmenbedingungen und Ziele mit dem Mandanten lasse ich mir die konkrete Mandatsführung nicht vorschreiben. Ich muss am Ende die Mandatsführung verantworten und dafür haften und dann muss es auch der Weg sein, der meiner Überzeugung nach entsprechend der richtige ist. Bei allem wissenschaftlichen Background und aller fachlichen Präzision ist es mir ganz wichtig, dass ein Mandat effizient, pragmatisch, ziel- und lösungsorientiert geführt wird und am Ende auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten genügen muss. Es sei denn, der Klient betont deutlich, dass es ihm ums Prinzip geht und wirtschaftliche Aspekte in dem einen oder anderen Fall keine konkrete Rolle spielen. Im anwaltlichen und wirtschaftsrechtlichen Projektgeschäft, das im Mittelpunkt meiner Praxis steht, gilt es oft über viele Monate, ein oder mehrere Dutzend Stakeholder und Beteiligte wie ein Orchester zu integrieren und zu führen. In einem solchen Konglomerat ist das schwächste Glied oft der Maßstab, und das schwächste Glied gefährdet auch sehr schnell die Zielsetzungen, die Fristsetzungen und erhöht das Risiko eines solchen Projektes auch im Hinblick auf sein Scheitern. Daraus resultiert auch mein persönlicher Stil und Führungsstil im Umgang mit solchen komplexen Projekten. Bei aller Partnerschaftlichkeit ist irgendwann Schluss mit Diskussion, dann geht es auch fast militärisch mit klaren Ansagen zu, und das Einzige, was zählt, ist die Einhaltung von klaren Zielvorgaben im Rahmen definierter Fristen. Jedes Risiko, das möglicherweise zu einem Scheitern des Projektes oder gar zur Haftung des Anwalts führen könnte, ist auszuschließen. Anwaltliches Projektgeschäft und klare, oft knallharte Interessensvertretung ist alles andere als eine Kuschelwiese. Seriosität und Respekt ist das, was sich ein Anwalt verschaffen muss. Er kann nicht immer, auch wenn viele das gerne glauben, elegant, geschmeidig und nur herzlich und konziliant sein. Wo dies möglich und angebracht ist, sehr gerne, aber Interessen zu vertreten ist selten ein Weichspüljob. Man steht immer inmitten von Konflikten, was am Ende auch bedeutet, das Ganze und die Vorgehensweise sportlich zu sehen, klingend kreuzend, auch kämpferisch bis überscharf und aggressiv zu sein, polarisierend, provokativ. Der ist harsch oder hat einen forschen Ton, ist insoweit oftmals eher ein Kompliment als eine entsprechend negative Kritik. Wir dienen als Anwälte einer klaren Interessenslage. Und wie schon betont, wir sind die intellektuellen Gladiatoren im Kampf um die Durchsetzung dieser Interessen unseres Klienten. Meine Ausführungen sind die Erkenntnis eines langen Anwaltslebens mit allen fachlichen und persönlich damit verbundenen Konflikten. Ich gestehe sehr gerne, dass ich selbst alle Fehler, die auf diesem Weg lagen, sicher weitgehend selbst gemacht habe und sie auch machen musste, um daraus zu lernen. Als letztliche Essenz vieler anwaltlicher Erfahrungen kann ich ein wichtiges Gebot zum Schluss zusammenfassen. Der Anwalt bleibe auf vornehme Distanz zum Mandanten. Man sitzt nicht in derselben Kiste und wenn man sich während des Mandats noch so gut persönlich versteht, eine gesunde Distanz ist immer die Basis, auch in einer Konfliktsituation mit dem eigenen Mandanten die Oberhand zu behalten und mit Souveränität, Seriosität und Stil gegebenenfalls einen Konflikt zu lösen oder aus einem Mandat auszusteigen. Dies war die Startausgabe unseres Podcasts rund um große Yachten, hier zum Thema der anwaltlichen Rolle und Aufgabe, insbesondere im Yachtrecht. Danke fürs Reinhören. Alles Gute bis zur nächsten Ausgabe. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.